Sklaverei ist, wo immer der Mensch zur Ware gemacht wird. Wo immer er seine Würde verliert und Kapital geschlagen wird aus seinem Körper, aus seiner Arbeit, aus seiner Person. Wenn wir es nur schaffen, Fakten zu vermitteln, aber ohne dass es ein Gefühl auslöst, sind wir gescheitert. Egal welcher Influencer und welcher Creator, also wer keinen Call to Action, wer kein CTA hat, wer auch nicht den Ehrgeiz hat, die Leute irgendwie von Insta wegzukriegen in seinen eigenen E-Mail-Verteiler, der macht sich so abhängig von Plattformen. Die krasseste Powerfrau in einem Laden voller Powerfrauen ist Merve. Ist die irre, krasse, ne? Ja. Ich weiß nicht, wann sie schläft. Also faktisch schläft sie, glaube ich, wenig.
Wahrscheinlich nicht.
Gar
nicht.
3,5 Stunden.
Ich sage so einen kleinen Text.
Sehr gerne.
Ja. Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media, Glaube und Kirche in der Digitalität. Das ist eine Mischung aus Realität und Digitalem. Mein Name ist Lilith Becker und ich sitze heute zusammen mit Martin Leverenz in Berlin im Büro von der International Justice Mission. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Ihr schreibt auf eurer Seite, ihr seid eine der weltweit größten Menschenrechtsorganisationen. Und ich glaube, so oft taucht euer Name gar nicht auf, würde ich jetzt mal behaupten. Mittlerweile vielleicht schon, aber ich glaube, ich habe vor 4, 5 Jahren das erste Mal von euch gehört und davor noch nicht. Deswegen hat mich dieser Satz so überrascht. Was bedeutet eine der größten? Worauf bezieht sich die Größe?
Ich glaube, die konkrete Formulierung, die wir oftmals verwenden oder auch verwenden sollten, ist, dass wir sogar die größte Antisklaverei-Organisation der Welt sind. Das ist tatsächlich so, dass wir ja diesen spezifischen Fokus von Ausbeutung und Sklaverei zu bekämpfen, dass wir den in dieser Fokussierung eben jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal haben, aber da dann die größte Organisation sind, die das weltweit macht. Gleichzeitig lerne ich immer wieder auch, dass IJM in der Welt ganz unterschiedlich aussieht und ganz unterschiedlichen Fokus hat. Also zum Beispiel in Guatemala, wo ich vor 2 Jahren sein durfte, können die mit dem Kampf gegen Sklaverei gar nichts anfangen, weil dort sind wir als Frauen- und Kinderschutzorganisation unterwegs. Also eine Organisation mit Tiefe.
Du hast auch ein sehr schönes T-Shirt an. Davon werde ich gleich hoffentlich noch ein Foto machen. Stopp Sklaverei steht da drauf. Das finde ich schon mal gut. Auch dieser Sklavenbegriff, über den möchte ich auch gleich mit dir sprechen, weil das ist für mich auch lange, muss ich sagen, was gewesen, was es nur in Filmen noch gab. So, ne? Aber seit einem Jahrzehnt oder so weiß ich, das gibt es doch noch, glaube ich. Ja, obwohl schon ein bisschen länger. Im Libanon hatte meine Schwester, als sie da war, so Geschichten erzählt, dass da Leute unterm Waschbecken gehalten wurden. Zum Beispiel, die musste da irgendwie schlafen in der Küche in so einem Schrank.
Und damit bist du nicht alleine. Das ist ja auch zentrale Aufgabe meiner Rolle, aber auch von uns als gesamte Organisation, darauf aufmerksam zu machen, dass es eben weltweit noch 50 Millionen Menschen gibt, die in Sklaverei leben, mehr denn je zuvor geschichtlich. Und von daher kann ich jeden trösten, der uns als Organisation noch nicht kennt oder auch das Thema nicht kennt. Es ist so ein bisschen ein verborgenes Thema und das ist genau die Herausforderung.
Ihr seid, also ich bin auf euch aufmerksam geworden schon länger über Instagram tatsächlich, weil ihr uns mal angeschrieben hattet. Und dann habe ich aber einige deiner KollegInnen in Karlsruhe kennengelernt, auf dem Kongress christlicher Führungskräfte. Und auf dem Kirchentag wart ihr auch. Was ist euer Ziel auf diesen Veranstaltungen?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also in der christlichen Szene ist es so, dass wir dort vertreten sind, weil einfach wir, glaube ich, als Menschen, die mit Gott und Jesus unterwegs sind, eines teilen, nämlich dass wir an eine gottgegebene Würde des Menschen glauben und die ist nicht vereinbar mit Ausbeutung und Gewalt und Versklavung. Es gibt hier im Büro, in dem wir sitzen, dort drüben auch irgendwo die Gerechtigkeitsbibel. Es ist ja flagrierend, wie viel tausendfach in der Bibel eben das Wort Gerechtigkeit eben auftaucht. Und deswegen glauben wir, dass Gott eben ein Herz für ausgebeutete Menschen hat und wir in Erweiterung auch. Und deswegen bewegen wir uns dort, wo Menschen sind, die das teilen, aber eben schon lange, seit vielen Jahren, auch nicht nur dort. Also wir sind eine sogenannte Faith-Based Organisation, also wertebasiert, aber wir sind keine christliche Organisation. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil hier im Team, aber auch insgesamt in der Bewegung, die wir formen, sind Menschen jeglicher Konfession willkommen. Aber das können wir auch gerne nochmal vertiefen.
Und worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, dann erzähle ich es jetzt mal kurz selbst, du steigst dann ein.
Gerne.
Ich hatte im Podcast mit Gary Haugen, das ist der Gründer von IJM, das ist ein Amerikaner. Ich glaube auch erst 2013 oder so wurde dann in Deutschland auch IJM gegründet. Und zwar macht er so eine kleine Unterscheidung, oder im Podcast hat er gesagt, 95-98% der Menschen, die in Sklaverei leben, leben, glaube ich, in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und die anderen aber auch in Europa. Also es gibt Menschen, die in Sklaverei in Europa leben, das haben wir auch. Aber in den reichen Ländern, hattest du mir vorhin auch gesagt, als bevor wir das angeschaltet hatten, in den reichen Ländern sammelt ihr vor allem Geld und seid politisch aktiv, ne?
Genau, es ist quasi eine Arbeitsteilung. Also eines der zentralen Motive unserer Arbeit ist, dass wir eben nicht eine dieser Organisationen sein wollen, die als White Savior irgendwie im globalen Süden einreiten und den Leuten erzählen, erstens, was das Problem ist und was die Lösung ist. Sondern die Arbeitsteilung besteht eben darin, dass wir in vielen westlichen Ländern sogenannte Partner Offices haben, in denen wir die politische Arbeit machen und eben darum werben, um Zeit und Geld, Unterstützung von Menschen für diese Arbeit. Aber es sind unsere wertgeschätzten Kolleginnen und Kollegen, die in Ländern wie den Philippinen, Ghana, Guatemala die Arbeit machen, sei es als Forensiker, Ermittler, SozialarbeiterInnen. Genau, das ist die Arbeitsteilung, die wir dort haben.
Na, und ich nehme jetzt noch ein bisschen was vorweg, was ich ganz interessant fand. Das war auch ein Kollege von euch, der das im Hossa Talk Podcast erzählt hat, 2015. Der hat gesagt, ihr rettet nur Menschen, wenn ihr sie danach auch betreuen könnt. So hart sich das anhört. Und Dietmar Roller, der jetzt gerade noch Vorstandsvorsitzender ist, wenn dieser Podcast erscheint, aber dann nicht mehr, dann habt ihr Evelyn Möck.
Das ist richtig.
Eine Justiz, ich glaube, Jura und Betriebswirtschaft sind so ihre Fachgebiete, ne, habe ich gelesen. Und Dietmar hatte auf dem Kongress damals gesagt, only the broken can help the broken. Und das fand ich ganz schön. Und ich habe diesen Satz ganz oft noch so in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Menschen, die das selber erlebt haben, sind wahrscheinlich oft auch diejenigen, die dann oder auch in diesem Land dann leben und ihnen sowas passiert. Das sind auch oft Menschen, die mit euch zusammenarbeiten.
Wir glauben auch vor allem daran, dass tatsächlich Betroffene diejenigen sind, für die wir nicht sprechen müssen, sondern deren Stimme wir laut machen wollen und müssen. Das heißt, das übersetzt sich dann auch ganz konkret so, dass wir beispielsweise Betroffene von sexueller Ausbeutung von Kindern über das Internet einladen, mit zu einem Termin ins Bundesinnenministerium zu kommen, um dem Staatssekretär direkt zu sagen, was aus betroffener Sicht getan werden muss und was ihre Forderungen sind. Das ist schon Teil unserer DNA, zu sagen, Betroffene stehen wirklich im Fokus dessen, was wir tun. Und das, was du gerade eben angesprochen hast, the broken help the broken most, und dass wir nur Leute befreien, um die wir uns danach auch kümmern können, ist auch dieser Betroffenenzentrierung geschuldet, dass wir sagen, wir wollen ja wirklich nachhaltig wirken und uns nicht nur damit schmücken, dass wir x Menschen befreien, sondern wir wollen ja Strukturen verändern und auf der individuellen Ebene Menschen ermöglichen, wirklich in ein heilendes und gelungenes Leben zu starten danach und nicht nur diesen einen Zustand der Ausbeutung zu beenden.
Und du bekommst jetzt wie alle in unserem Podcast 7 Fragen. Deswegen, wir steigen nochmal ganz kurz aus dem Inhaltlichen zur International Justice Mission. Ich habe 1000 Fragen schon wieder dazu, aber ich möchte.
Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ich setze mich bequemer hin, um gewappnet zu sein für diese Fragen.
Also, du bist bereit. Du sitzt bequem?
Kann losgehen.
Okay. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wer sollte dich spielen und warum?
Ich versuche mich jetzt gar nicht erst daran, äußerliche Parallelen zu irgendwelchen Schauspielern, die danach mindestens von meiner Frau debattiert werden, aufzuzeigen. Ich glaube, so rein von der schauspielerischen Leistung muss ich gerade eben an Robin Williams denken, weil ich mir einfach wünschen würde, dass jemand mit der ausreichenden Tiefe auch die Komplexitäten und die Nuancierung von meiner Persönlichkeit irgendwie auf eine Leinwand kriegen würde. Das ist eine Herausforderung, würde ich sagen.
Gibt es einen Ort in der Welt, der dich besonders geprägt hat und was hast du dort gelernt?
Ja, das passt tatsächlich perfekt zum Thema. Ich bin als 19-Jähriger, als einer der, glaube ich, der letzte Jahrgang war, noch Zivildienst machen zu müssen in Deutschland, wenn man nicht den Wehrdienst machen wollte, in den Kongo gegangen, in die Demokratische Republik Kongo, nach Kinshasa. Diese riesige Stadt, in der zu dem Zeitpunkt über 25.000 Kinder auf der Straße gelebt haben, und habe dort mit Schema Neuf, dieser ökumenischen Gemeinschaft, daran gearbeitet, eben zu Hause zu bieten für Straßenkinder. Und das war, vieles daran war für mich als 19-Jährigen überfordernd, war toll, war exotisch, war erschütternd, aber vor allem bin ich zurückgekommen mit dem Gefühl von, verdammt, das ist echt Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist ganz wertvolle Arbeit, wie die Arbeit von ganz vielen Organisationen in der Welt. aber das verändert das Game nicht. Und ich bin dann ins Studium gestartet, habe dann Politikwissenschaften und Diplomatie studiert, um irgendwie dem zumindest im Ansatz näher zu kommen, das große Rad daran was mitdrehen zu können, weil es mir nicht reicht, irgendwie nur auf dieser Einzelebene Schicksale von Menschen zu verändern. Und das ist die perfekte Überleitung eben zu IJM, wo wir ja auch beides machen. Also wir feiern in diesem Büro und auf jedem unserer Kanäle jede einzelne Befreiung, jede einzelne individuelle Geschichte erzählen wir. Und gleichzeitig steht ja hier an der Wand dort drüben auch das Ziel, wir wollen eben bis 2030 bzw. 35 500 Millionen Menschen weltweit schützen vor Ausbeutung und Gewalt. Und das gelingt halt nicht nur auf dieser individuellen Ebene, sondern dafür muss sich halt strukturell wirklich was drehen.
Was war das Mutigste, das du jemals gemacht hast, beruflich oder privat?
Ich will jetzt keine Heldengeschichten erzählen, deswegen versuche ich etwas zu finden, was wirklich was irgendwie von mir preisgibt und von meinem Wesen. Ich glaube immer dort, wo ich den Mund aufmache, und wer mich lange nur kennt, der weiß, das passiert oft und auch manchmal zu oft, aber wo es mir gelingt, für andere einzustehen und das zu ignorieren, dass es auch mich was kostet. Ja, ich versuche mal von dem, weil ich merke gerade, das öffnet ganz schön große Fässer. Aber eine Situation, wo das vielleicht zusammenkommt und trotzdem leicht genug ist zu erzählen, ist, vor ein paar Jahren durfte ich die Tage der Begegnung hier in Berlin moderieren. Es ist ein Format, wo SpitzenpolitikerInnen 18- bis 28-Jährigen begegnen. Und in dem Jahr besonderer Gast war Wolfgang Schäuble, der mittlerweile ja nicht mehr lebt, aber der Zeit seines Lebens ja nicht nur als brillanter Politiker, auch mit dieser besonderen Geschichte von hat ein Attentat überlebt, sitzt seitdem im Rollstuhl, hatte, sondern der auch für eine sehr große Schärfe und Härte auch bekannt war, vor allem wenn ihm Fragen nicht gepasst haben. Jetzt war meine Rolle ja aber Gastgeber zu sein vor dieser riesigen Gruppe eben von jungen Menschen. Und dann ging es in der Diskussion, angestoßen von einem Jugendlichen, eben um eine Altersgrenze im Bundestag. Und es war sehr sichtbar, dass ihm diese Frage überhaupt nicht gepasst hat. Er ja als dann auch Alterspräsident, einer der ältesten Vertreter, und ihm wurde im Grunde abgesprochen, ob er überhaupt noch einen Platz in so einem Bundestag haben sollte im Sinne der Generationenrepräsentation eben im Bundestag. Und war überhaupt nicht amused davon, dass ich das nicht nur habe laufen lassen, sondern auch noch weitergetrieben habe. Und es gab einen Moment von, das kann jetzt hier ganz, ganz doll in die Hose gehen. Und meine Co-Moderation schaute mich auch schon ganz nervös an. Aber irgendwie ist es uns dann gelungen, die Kuh vom Eis zu kriegen. Und ich weiß noch, dass das so ein Moment war, wo ich so dachte, okay, das ist die Begegnung mit wirklicher fleischgewordener Macht. Und dass man dann einen Weg finden muss, eben mutig zu sprechen, mutig einzutreten und diese Balance zu finden zwischen Menschen zu respektieren, aber auch to speak truth to power.
Ja, im Deutschen ist so ein harmloses Wort Moderation, ne? Aber da steckt so viel dahinter. Mhm. To speak truth to power, weil das gehört nämlich auch dazu. Und ich würde sagen, das, was ihr macht, für euch für Menschenrechte einzusetzen, also zu mitteln zwischen Menschen, deren Rechte missachtet werden, und dann Regierungen oder Systemen, das ist, war vielleicht eine gute Vorbereitung. Vermute ich mal, der Schäuble. Okay. Angenommen, du könntest dir ein neues Hobby aussuchen, das nichts mit deiner Arbeit zu tun hat. Was würdest du ausprobieren?
Ich würde unglaublich gerne mich mehr mit Architektur beschäftigen und am besten das Geld dafür haben, verrückte Projekte umzusetzen. Es gibt so ein Projekt außerhalb von Barcelona, so eine alte Betonfabrik, die ein Architekt aufwendigst hat umgestalten lassen. Das sind so hohe Betontürme, so runde Türme. Und das ist einfach eine fantastische Immobilie. Und ich denke immer wieder darüber nach, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich einfach mit Fachleuten und Fachfrauen und Fachmännern einfach so ein Projekt, so eine Vision in Stein umsetzen könnte und aus etwas Bestehenden etwas Neues, aus dem Alten und Neuen was gestalten könnte. Da merke ich, da kriege ich leuchtende Augen, wie du siehst.
Ja. Sowas hinterlassen wie so Kathedralen, ne? Ja, okay. Interessant. Gibt es eine Redewendung oder ein Motto, das dich durch schwierige Zeiten trägt?
Ich merke, ich schwanke in diesem Gespräch immer zwischen der launigen Antwort und der ernsten, tiefsinnigen Antwort. Ich sage einfach in diesem Format, was mir als erstes in den Sinn kommt. Hier heißt es immer, Reality always wins bei IJM. Was wirklich auch harmlos klingt, aber in letzter Konsequenz halt sehr viel heißt. Also heißt zu sagen, alle Planungen, egal wie detailliert sie sind und wie gut sie durchdacht sind, die Realität dessen, wie sich die Dinge dann darstellen, hat halt den Vorrang letztendlich. Und ich glaube auch fürs Leben ist es eigentlich auch ein bedeutungsschwangerer Satz, dessen man sich immer wieder erinnern muss, zu sagen, es gibt einfach die Grenzen auch dessen, was ich planen und vorkalkulieren kann. Und ich als Christ würde es dann für mich auch so übersetzen, zu sagen, egal wie gut ich vorbereitet bin, egal was ich tue, was ich opfere, was ich einbringe, es braucht immer noch diese Portion Segen und die Führung darin, damit dann wirklich das Große daraus entstehen kann. Und dafür braucht es dann auch Gott darin.
Da möchte ich aber einen Spruch noch dazu sagen, weil das entbindet einen ja nicht davon, dass man auch träumen darf, finde ich. Und zu planen, es gibt den Spruch, fail to plan, plan to fail.
Absolut, das sind, glaube ich, Dinge, die zusammengehören und in meinem Leben, aber auch bei dieser Organisation erleben wir es halt, dass das so ein Zusammenspiel ist und dass es dann wahrscheinlich einfach die nötige Gelassenheit und auch Agilität braucht, um das Ziel fest im Auge zu haben, aber den Weg dahin eben auch umzugestalten, um da nicht, ja, sich auch nicht zu verrennen.
Naja, Plan ist alles, Pläne sind nichts. Ne? Das ist auch noch so ein Kriegsherrenspruch, war das, glaube ich. Ich habe nämlich auch Politik studiert.
Also da, ich sehe schon, wir müssen gleich noch mal ein neues Blatt auf dem Whiteboard hier aufmachen.
Wir schreiben gleich eine Sprüche, der Sprüche-Podcast. Welches Missgeschick aus deiner Kindheit bringt dich heute noch zum Lachen?
Also ich hätte sofort eine Antwort darauf, welches Missgeschick aus meiner Kindheit mich sofort zum Weinen bringt.
Ich habe gerade gedacht, ich wollte das sagen. Ich habe dich angeguckt, habe gedacht, ich hätte weinen sagen sollen.
Hey, du bist die Chefin hier, also das will ich nochmal etablieren. Ich sage es trotzdem, weil ich es gerade eben erwähnt habe. Also ich habe vor kurzem mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass wir beide uns noch sehr gut daran erinnern, wie ich trotz mehrfacher Warnung mit einem Ball im Haus gespielt habe und eine Vase, ein Geschenk meines Vaters, irgendwie ein Mitbringsel aus Australien, zerdeppert habe. Und dass meine Mutter, und das ist so interessant jetzt, wo ich halt selber Vater bin, in dieser schwierigen Situation war von, natürlich wollte sie mir keine Schuldgefühle machen, aber sie hat wirklich geweint und mir tat es so unglaublich unfassbar leid, dass ich selbst jetzt mit 37 noch weiß, wie sich das angefühlt hat. Von daher, das war mitnichten zum Lachen. Ansonsten ist es so, dass man als kleiner Bruder von zwei älteren Schwestern ohnehin wenig zu lachen hat und gleichzeitig sehr viel zu lachen hat. Von daher, ich habe viel falsch gemacht als Kind und konnte meistens darüber lachen, auch mit Hilfe meiner großen Schwestern.
Das ist gut. Wie alt warst du da, als du die Vase zerteppert hast? Weißt du das noch?
Da muss ich so ungefähr 8 gewesen sein.
Okay, dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Dein Sohn ist jetzt 5, ne? Oder Tochter?
Ja, meine Tochter ist 5. Meine Tochter ist 5. Ja, wir haben einfach keine Vasen. Nein.
Gerne. Sehr klug. Alles aus Plastik. Wenn es runterfällt, bleibt es ganz so. Letzte Frage, die 7. schon. Wenn du mit einem Fingerschnippen eine neue Fähigkeit beherrschen könntest, welche wäre das und wie würdest du sie einsetzen?
Reden wir von realistischen Fähigkeiten oder auch so Traumfähigkeiten?
Och, so Traum, komm.
Ich gehöre jetzt hier in Berlin zu denjenigen, die so commuten müssen, die pendeln müssen. Deswegen ist Teleportieren gerade bei mir ganz, ganz weit oben auf der Liste. Aber tatsächlich habe ich eine große Liebe zu Sprachen. Und ich glaube, die selbst im KI-Zeitalter, wo der Babelfisch im Ohr obsolet erscheinen lässt, dass man noch Sprachen lernt, wenn ich einfach ganz viele Sprachen auf einen Schlag als Fähigkeit anschalten könnte und zum Beispiel etwas wie Mandarin einfach sprechen könnte, was mir so ein unfassbar langer Prozess, Lernprozess erscheint, dann würde ich da sofort meine Unterschrift untersetzen. Ne?
Ja, das wäre der Hammer. Das würde ich auch nehmen, glaube ich. Das ist eine gute Idee.
50-50. Ja. Teilen wir uns.
So, wir sind jetzt wieder bei IJM. Du hast es geschafft. Dankeschön. Was bedeutet moderne Sklaverei? Weil das habe ich, als ich jetzt zu euch recherchiert habe und zu eurer Arbeit auch gefunden. Und wieso muss man das Wort modern davor setzen oder muss man das gar nicht?
Weil es den meisten Menschen in Deutschland so geht wie dir. Du hast vorhin ausgedrückt zu sagen, dachte, das Thema Sklaverei ist doch durch, ist doch gar nicht mehr präsent, gibt es doch gar nicht mehr. Und viele denken halt, wenn ich Sklaverei sage, dann entsteht, glaube ich, in den Köpfen der meisten Leute, entstehen Bilder von Baumwollfeldern, von Schiffen, die den Atlantik überqueren.
Django Unchained.
Exakt, und so ist ja auch die Popkultur, stellt es ja so dar. Und es ist insofern irreführend, als dass in absoluten Zahlen betrachtet es einfach nie zuvor so viele Sklaven, wir sprechen hier eher von versklavten Menschen, um ihre Würde zu betonen, gibt denn je zuvor in der Geschichte. Das heißt, es ist in der äußeren Form hat es sich verändert und wir sprechen hier manchmal davon, dass moderne Sklaverei eben im Unterschied zu der früheren Sklaverei wie ein Chamäleon ist. Hat ganz verschiedene Formen, Farben, verändert ihre Farbe dauernd. Und im Grunde gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Ich könnte jetzt Zusatzprotokolle von der Erklärung von Palermo zitieren und man könnte es definieren. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Sklaverei ist, wo immer der Mensch zur Ware gemacht wird. Wo immer er seine Würde verliert und Kapital geschlagen wird aus seinem Körper, aus seiner Arbeit, aus seiner Person. Und das nimmt dann, wie dieses Chamäleon, halt unterschiedlichste Formen an. Das ist der 8-Jährige, der morgens um 3 aus dem Bett gerissen wird am Volta-Stausee in Ghana, um rauszufahren in der Fischerei und, obwohl er eigentlich gar nicht richtig schwimmen kann, unten Netze zu entwirren, weil das nur die kleinen Körper der Kinder können, dort runter zwischen die Äste zu tauchen. Das ist, kleine Triggerwarnung, sexueller Missbrauch von Kindern im Internet. Wenn es dir nicht gut tut, dieses Thema, dann schalt vielleicht gleich nochmal ein. Das ist das kleine Mädchen, das 2-jährige Mädchen, was vor die Webcam gesetzt wird auf den Philippinen, damit ein Pädokrimineller hier in Deutschland sagen kann, was mit diesem Kind passieren soll. Da wird meine Stimme auch ein bisschen rau. Das ist aber auch die Familie, die sei in dritter Generation in Indien in Schuldknechtschaft ist, also die einmal für die Beerdigung vom Opa $100 sich geliehen hat und durch das Geld in der Lehmziegelei abarbeiten soll und seit 3 Generationen es nicht schafft, weil Kost und Logis immer übersteigen wird, was sie da verdienen. Eigentlich absurd, aber ein Phänomen, was eben dort Hunderttausende von Menschen in verschiedenen südasiatischen Bundesstaaten eines großen Landes dort betrifft.
Ja, Schuldknechtschaft, ja, das habe ich auch jetzt gelernt bei der Vorbereitung. Das hatte ich auch eine Geschichte gelesen, genau über eine Lehmziegelei.
Ja, absurd, oder? Also total. Weil wir irgendwie denken, das sprengt ja unser komplettes Verständnis auch von Rechtsstaatlichkeit. Und auch das ist ja, du fragtest vorhin so, was macht IJM besonders oder was ist das Alleinstellungsmerkmal? Also unser Job ist ja auch mit Regierung, also wir arbeiten nur in Ländern, wo wir eingeladen sind, den Rechtsstaat so zu stärken, dass die das Phänomen von Ausbeutung in seinen unterschiedlichsten Formen selber dort effizient und effektiv bekämpft werden kann. Aber wir versuchen das eben nicht gegen das System, sondern mit dem System. Wir bieten die Expertise und die Infrastruktur an. Es sind ganz unterschiedliche Formen davon. Aber wir machen den Rechtsstaat fit, so dass Ausbeutung keinen Platz hat.
Ja, ich glaube, war es Somalia oder 1991 hat, glaube ich, das letzte Land auf der Welt ein Gesetz erlassen gegen Sklaverei. Also eigentlich ist es abgeschafft, ne? Nur das, die Leute halten sich nicht dran.
Das ist das Paradoxon, dass wir im Unterschied vielleicht auch zu anderen Kriminalitätsfeldern, in keinem Land der Welt, in keinem Staat der Welt ist Sklaverei legal und trotzdem ist die Realität, dass wir in den völlig unterschiedlichsten Feldern eben ein Maß der Ausbeutung haben, das jetzt auch nicht irgendwie verwässert ist. Also die Menschen, die auf Sklavenschiffen in die USA geschifft wurden im 19. Jahrhundert, und die Menschen, die heute Sklaverei erleben, erleben ein ähnliches Maß der Brutalität. Also auch aus auch der Hoffnungslosigkeit. Also wir reden bei Sklaverei wirklich davon, dass der Mensch nicht mehr frei über seinen Aufenthaltsort entscheiden kann, in den meisten Fällen keinen Verdienst hat, sein Körper eben Gewalt erlebt und seine Seele Gewalt erlebt, also in unterschiedlichen Formen. Aber es ist sozusagen moderne Sklaverei, um nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, ist in keiner Form modern im Sinne von besser oder softer oder so Sklaverei 2.0, sondern es ist knallharte Ausbeutung von Menschen.
Modern deshalb vielleicht, weil sie gar nicht mehr erlaubt ist, aber trotzdem noch praktiziert wird.
Modern vor allem in der Abgrenzung zu dem, was die Leute eben als Bild von damals haben, ja, und um zu betonen, genau, zu sagen, dass es in der Moderne stattfindet.
Du hattest gerade, ich glaube, weiß gar nicht, ob du die Zahl gesagt hattest. Nee, du hattest 500.000 Menschen, du hattest euer Ziel für 2030 gesagt.
500 Millionen Menschen.
500 Millionen Menschen, die in Ungerechtigkeit leben. Das sind nicht Menschen, die in Sklaverei leben, sondern Ungerechtigkeit. Ich hatte die Zahl jetzt bei euch gelesen. 50 Millionen Menschen, ich glaube, dieser Gefahrenbericht oder Jahresbericht von 2023/24 war das, wo ihr drin hattet, dass 50 Millionen Menschen in Sklaverei leben, genau, auf der Welt. Genau,
also 50 Millionen Menschen sind laut der International Labour Organization, der ILO, weltweit in Sklaverei. Und unser Ziel als Organisation in der Skalierung ist eben, 500 Millionen Menschen vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen. Mhm. Das ist das erklärte Ziel.
Genau, das Next Level, ne? Prävention wäre das dann schon.
Genau.
Und ich hatte in diesem Wasser Talk Podcast von 2015, wo ein Kollege von euch war, der hatte gesagt, da waren es 36 Millionen Menschen in Sklaverei. Jetzt sind es 14 Millionen mehr. Wie kommt das?
Durch die bessere Erfassung. Also einfach dadurch, dass die Zahlen aktualisiert werden mussten, weil man nochmal besser verstanden hat, in welchen Strukturen Menschen eben ausgebeutet werden. Ist natürlich erstmal kommunikativ eine Riesenherausforderung zu sagen, ihr tut so viel und ihr rühmt euch zu Recht eure Erfolge, aber jetzt sind es mehr geworden. Wie passt das zusammen? Aber das, für IJM kann ich das zumindest sagen, von uns ist ja gar nicht die Zahl. dass wir extrem evidenzbasiert arbeiten. Also wir lassen unsere Projekte fast ausnahmslos extern evaluieren. Es gibt diese beeindruckende Geschichte davon, dass in Cebu auf den Philippinen die Bill und Melinda Gates Stiftung zu der Zeit gesagt hatte, wir geben euch Geld, wenn es extrem hart evaluiert wird, was die Effektivität dieses Programms eigentlich ist. Und das ist bis heute was, worauf wir gerne verweisen, weil wir dann eben genau sagen können, in dem Fall, dass dann da ging es um die Kinderprostitution in diesem Bereich der Stadt, dass das dann halt um 87% reduziert wurde. Das ist generell was, was uns als Organisation ausmacht und leitet eben zu sagen, wir wollen nicht nur auf irgendein Bauchgefühl vertrauen, sondern wir wollen extrem genau messen, was der Impact ist und uns da extrem ehrlich machen, weil uns eben antreibt zu sagen, was funktioniert auch nicht. Weil nochmal, es ja eben nicht darum geht zu sagen, zur Verurteilung von 9.700 Tätern beigetragen oder wir haben 480.000 Menschen befreit. Ja, das ist wahr, aber diese Zahlen erzählen ja sozusagen nur das, was geklappt hat und darauf kommt auch ganz viel, was noch nicht funktioniert und wir wollen ja skalieren und deswegen sind wir immer daran interessiert, wie das immer noch besser werden kann.
Genau, also jedem Menschen, dem ihr helft, ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir brauchen gar nicht so lange bei diesen ganzen Zahlen zu bleiben, aber das wollte ich nur, falls es auch mal jemand liest. Ich habe mir das schon gedacht, dass es wahrscheinlich so zustande kommt, wenn jetzt mehr von Sklaverei die Rede ist und man es definiert, dass man auch andere Zahlen dann hat natürlich. Ihr habt das Wort Mission in eurem Namen. Und ich weiß noch, dass wir bei Yid am Anfang, als ihr uns kontaktiert hattet, war dann so, was machen die denn genau? Was bedeutet Mission? Ne? So, also und jetzt hattest du gesagt, ja, das ist eine Organisation, die offen ist, natürlich für alle Konfessionen, verschiedene Religionen. Ich glaube aber, angestellt werden zum Beispiel IJM Deutschland nur Christen, oder?
Das ist natürlich nicht völlig falsch, aber es gibt eine Nuancierung, ganz wichtig ist, da vorzunehmen. Also, ein Tag bei IJM morgens beginnt um 9 Uhr mit 20 Minuten gemeinsamer Gebetszeit und dann etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin, nämlich sozusagen Corporate Stillness, eine Zeit bis um 9.45 Uhr, die einfach individuell gestaltet werden kann. Und natürlich ist auch sozusagen bei Bewerbungsverfahren ja die Herausforderung, dass jemand muss das halt mittragen können. Also du kannst Muslim sein, du hörst vielleicht gerade zu, und glaubst sozusagen auch an diese gottgegebene Würde eines Menschen, weswegen er Ziel unserer Arbeit ist. Aber du musst natürlich eine innere spirituelle Bereitschaft haben, hier um 9 Uhr zu sitzen und nicht dein Laptop aufzuklappen, sondern einen Input zu hören. Und dann ist es zum Beispiel meine orthodoxe Kollegin, die aus ihrem Glaubenshintergrund gerade was zu einem orthodoxen Feiertag sozusagen erzählt und uns mit hineinnimmt. Dann ist es aber vielleicht die total Hillsong-besoffene junge Frau, die erstmal ihren Lieblings-Worship-Song präsentiert und Gedanken dazu. Dann ist es der Kollege, der viele, viele Semester Theologiestudium hat und uns mit hineinnimmt in, wie ist eigentlich die Parabel vom verlorenen Sohn zu verstehen? Was heißt es eigentlich im Nahen Osten, wenn ein Mann bares Beines sozusagen rausrennt zu seinem Sohn? Was hat es mit dem Thema Scham zu tun? Also von daher, muss man Christ sein bei uns? Christin? Nein, absolut nicht. Man muss halt nur die Offenheit haben, mit sehr vielen Christinnen und Christen zusammenzuarbeiten und diese Durchtränkung von Spiritualität mitzunehmen. Man muss sie nicht teilen, man muss sie halt nur mittragen können in dem Gemeinsamen. Wir haben eine total große Offenheit und leben das auch schon so, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Menschen und sehr, sehr unterschiedliche Theologien hier am Tisch haben. Und ich persönlich erlebe das als unglaubliche Bereicherung.
Ich weiß nicht, wie lange, aber ich glaube, vor knapp 20 Jahren hatte das Wort Mission ein hohes Ekelpotenzial für viele Menschen. Mittlerweile, ich meine, wir arbeiten viel mit Mission und Vision, ne? Seit es auch
New Work hat uns
hat das Wort wieder reingebracht, oder? Wie hat sich für dich dieser Begriff, der ja auch in eurem Namen steckt, gewandelt, vielleicht auch? Oder hattest du vielleicht?
Ich habe da lange nicht drüber nachgedacht, aber tatsächlich ist es so ein, man wird ja auch so betriebsblind, ne, wenn man immer so sein Logo und seinen Namen sieht. Aber mir in meiner Rolle als Pressesprecher begegnet natürlich diese Frage und auch die kritische Frage natürlich öfter. Ich würde halt sagen, we are on a mission. Und da wird es ja dann auch, der Begriff kommt dann vom Religiösen weg. Ich glaube, der war auch nie von der Etymologie her nie christlich quasi gemeint, sondern es bezieht sich wirklich sozusagen, es ist eine Justice Mission, es ist eine Gerechtigkeitsmission. Und so würde auch hier jeder das heutzutage bei uns verstehen, zu sagen, wir haben da hier eine gemeinsame Mission, also genau in dem Sinne, den du sagst, die halt wirklich alles leitet und die auch diesen Fokus darauf gibt. Wir dienen den Menschen, für die wir arbeiten, wir dienen nicht uns selbst.
Ja, und auf eurer Website steht eure Vision, die heißt Zusammen Sklaverei beenden. Finde ich super einprägsam, drei Worte.
bis alle frei sind, ist der Schriftzug, den man hier auch an verschiedenen Stellen sieht und der auch immer wieder als Schlachtruf sozusagen.
Ja, als Hashtag sieht er ein bisschen komisch aus, bis Salah frei enden, ne? Du denkst erst irgendwas Arabisches und dann.
Das ist jetzt dein reicher Kulturschatz, der dich da auf die falsche Fährte führt. Ja, es ist als Hashtag vielleicht, hat er seine Schwierigkeiten, aber da steckt, wie wir gerade eben herausgestrichen haben, ganz viel drin, weil das da auch wieder diesen unbedingten Willen unterstreicht, nicht aufzuhören und nicht zufrieden zu sein und zu früh zufrieden zu sein, wenn viele Menschen befreit sind, sondern diesen universellen Anspruch wirklich auf jeden Menschen anzulegen.
Ja, nein, ich fange jetzt nicht diese Diskussion zu Freiheit und Sicherheit an. Ich stelle dir die nächste Frage. Ja, sonst philosophieren wir hier. Du hast gerade erzählt, dass du Wolfgang Schäuble interviewt hast und ein Gespräch moderiert hast mit ihm. Du hast nämlich als Social-Media-Referent bei der CDU-Fraktion Berlin gearbeitet. Und wie haben dich denn diese Erfahrungen geprägt, wenn es jetzt darum geht, für eine Menschenrechtsorganisation wie IJM Social Media strategisch zu nutzen und einzusetzen?
Du bremst mich ein, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ich spreche manchmal ein bisschen selbstironisch von meiner schwarzen Vergangenheit, dunklen Vergangenheit, wenn ich auf die CDU-Zeit zurückblicke. Ich glaube, man kann nicht lange in Berlin Mitte wohnen, ohne ein bisschen Konservatives zu verlieren und ein bisschen linksgrünes Gedankengut zu integrieren. Und so ist es eine ganz prägende Erfahrung für mich gewesen in der Berliner Politik, die wirklich so Infight ist und ja auch Parteipolitik. Also ich habe nicht in der Parteipolitik gearbeitet.
Infight.
Die ein Infight, also die wirklich ein Straßenkampf ist, also die auch hässlich ist, also wirklich so wie Politik sich Leute House of Cards vorstellen.
Gott. Hat niemand vor die Straßenbahn geschubst, oder?
Es war auf jeden Fall eine Zeit, in der ich erlebt habe, wie das Ringen zwischen verschiedenen Positionen ja auch in dieser sehr polarisierten Stadt und Stadtgesellschaft ja eben aussehen kann. Also wie unversöhnlich. Das war ja auch ein Vorbote. Ich bin jetzt seit 6 Jahren bei IJM. Ich glaube, wir haben in den letzten 6 Jahren ja auch eine größere Polarisierung erlebt und eine Unversöhnlichkeit zwischen Positionen. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, um auf deine Frage präzise zu antworten. Also Social Media, was auch dort Teil meiner Rolle war. Dort hat mich gelehrt, und jetzt müssen sich alle gut festhalten, die Springerpresse und die Bild mehr wertzuschätzen. Ich verachte sie eigentlich von Herzen, aber was ich handwerklich gelernt habe, ist, komplexe Inhalte, die einem wichtig sind, runterzubrechen für verschiedene Zielgruppen und sie verständlich zu machen. Und das ist was ich, glaube ich, hierher mitgebracht habe.
Wieso lernt man das Handwerkszeug der Bild bei der CDU?
Weil man ja in der Pressestelle Content macht, zum einen ja auch für Journalistinnen und Journalisten und anspitzt. Also ich glaube, das ist was Generelles. Und weil man, zu der Zeit war Michael Müller Regierungschef hier in Berlin, eine rot-rot-grüne Regierung. Das heißt, die CDU hat sich zu dem Zeitpunkt eben in der Opposition befunden. Die Herausforderung für sie war, sich auch neu zu erfinden und sehr viel klarer die Unterschiede herauszuarbeiten. Ich schaue auf vieles heute kritisch zurück, auch meine Rolle. Also ich erinnere mich auch an Dinge, auf die ich irgendwie im Rückblick nicht stolz bin, weil wir da sehr, man spricht von Negative Campaigning, weil wir halt einfach die Regierungsarbeit sehr erfolgreich auch zerredet und schlecht geredet haben. Aber ich glaube, man lernt halt einfach nochmal den Schritt zurückzutreten und zu gucken, wie verstehen andere Leute das, was jeweils die eigene Expertise ist. Wie mache ich es denen verständlich? Wie breche ich das so runter, dass Leute verstehen? Und guter Zirkelschluss unseres Gesprächs, wenn man ein komplexes Thema hat wie moderne Sklaverei, wie schaffe ich es, die Herzen und die Köpfe der Menschen zu erreichen mit einfachen, aber nicht vereinfachenden Botschaften? Und so, glaube ich, kommen da meine beruflichen Stationen zusammen, wie es eben Social Media, was ja ohnehin diese Verkürzung verlangt, wie das irgendwie angemessen gelingen kann.
Gibt es eine Social-Media-Kampagne, weil wenn wir von Vereinfachung sprechen, die du jetzt für IJM gemacht hast, auf die du besonders stolz bist? Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wieso sie so gut funktioniert hat.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich nehme was noch nicht so lange zurückliegt. Wir sind eine Organisation, du hast es vorhin erwähnt, Gary Horgan hat sie gegründet, der war Chefermittler nach dem Genozid in Ruanda. Aus dieser Erfahrung heraus, dieser Schrei in einer gewissen Weise auch, es muss doch irgendjemanden geben, wenn es nicht die Vereinten Nationen sind, es muss doch Organisationen und Institutionen geben, die der Machete in die Hand fallen. Das ist so Teil unseres Gründungsmythoses. Und wir waren schon immer eine Organisation, die stark geprägt war von Juristinnen und Juristen wie ihm. Das zieht sich bis heute auch in unsere Botschafterbewegung hier in Deutschland durch. Und das heißt, wir sind einfach stark davon getrieben, dass wir diese Rechtskomponente eben in unserer Arbeit haben. Aber wir versuchen auch immer wieder nicht zu vergessen, woher wir kommen und dass eben Juristinnen und Juristen und gerade auch Jurastudentinnen und Studenten ja eine Gruppe sind, die einen ganz besonderen Bezug zu unserer Arbeit haben und zu dem, was wir tun. nämlich dem Rechtsstaat ja sozusagen zu seiner Geltung zu verhelfen und es als Werkzeug zu benutzen. Und die Kampagne heißt Rechthaberin-Kampagne.
Ah, ja.
Wir hatten,
man sieht
ja auch an verschiedenen Stellen im Büro noch die Relikte dessen. Wir haben zum zweiten Mal dieses Jahr diese Richtung eingeschritten, aber dieses Jahr mit einer noch pointierteren Ausrichtung, wie ich finde, dass wir eine Postkarte gestaltet haben, auf dem steht fett drauf, du Rechthaberin, Ausrufezeichen.
Weltfrauentag.
Weltfrauentag. Genau, spezifische Gruppe eben Frauen. Und wir haben schon letztes Jahr Leuten, Frauen das zugesprochen, zu sagen, du hast Rechte, du hast immer Recht, war der Slogan im vorherigen Jahr, um zu sagen, natürlich nicht, du hast immer Recht. Also viele Frauen hören das sehr befriedigt und sagen, siehst du, zu ihrem Mann, siehst du, habe ich doch immer gesagt, die sagen es auch. Aber es war genau das Spiel damit, das auch neu zu interpretieren und in diesem Jahr ja auch den Begriff Rechthaberin, der negativ konnotiert ist, positiv aufzuladen. Und die Definition, es war dann wie so eine Duden-Definition auf der Rückseite der Postkarte, war eben zu sagen, Rechthaberin, die eine Person, die unveräußerliche Rechte hat, wie Gleichberechtigung, wie Schutz vor Gewalt. Und das hat sehr, sehr positive Resonanz gehabt und war deswegen als Social-Media-Kampagne eben so spannend, weil es uns gelungen ist, auch sehr große Lawfluencerinnen, also eine Richterin, eine Staatsanwältin.
Ach, Lawfluencerin. Genau. Siehst du, ich hatte gerade Lawfluencerin fast verstanden.
Das wäre auch schön. Ich glaube, die sind auch irgendwo in der Schnittmenge zwischen Law und Love, wenn ich mir die Profile so angucke. Aber es sind Menschen, die eben entweder im Referendariat oder eben als Staatsanwältin oder als Richterin.
Ja, oder Sarah Marie Poetry habt ihr auch gehabt, die ist jetzt kein Law, aber eine Poetin eben, ne?
Genau. Wir haben es dann auch geöffnet, weil wir gemerkt haben, das ist so anschlussfähig. Es war für uns tatsächlich, weil du ja auch aus einer Expertinnenperspektive fragst, war das so spannend auch zu sagen, okay, wir fokussieren so eine Kampagne im Hinblick auf das Influencer-Marketing auch auf eine spezifische Gruppe. Und wir haben das auch an den Conversions gesehen, an den Bestellungen. Das war dann die relevante Conversion für uns, weil wir das auch multiplizieren wollten. Leute bestellen sich das kostenlos, diese Kartensets, und verschicken sie dann. Und da wiederum ist ja der Bestelllink drauf, um noch mehr zu bestellen. Da haben wir gemerkt, wie das tatsächlich sehr gezündet hat, dass in dieser Community das eben sehr viel Anklang gefunden hat.
Ich habe gelesen, dass du auch, glaube ich, bei so einer Werbeagentur kurz warst, bevor du bei der CDU warst. Hast du Marketing gemacht und dann bist du zur CDU als Social-Media-Referent und jetzt hier Kampagnen und auch Öffentlichkeitsarbeit. Was ist eine Kampagne? Was braucht eine gute Kampagne? Weil du hast gerade gesagt, also die Zielgruppe war wichtig für euch, ne? Die Zielgruppe und dann hast du von Conversion gesprochen.
Ja, ich muss jetzt gerade schmunzeln. Du siehst es, die Hörerinnen und Hörer nicht, weil du hast vorhin gesagt, ansonsten kommen wir ins Philosophieren. Das ist natürlich eine riesige Frage. Da werden Milliarden rein investiert und versenkt, um diese gut zu beantworten. In unserem Kontext und für mich persönlich würde ich die Frage mich annähern. Gib mir eine Chance, das zu greifen. Ich glaube, Klarheit ist enorm wichtig. Viel zu viele Kampagnen, wenn wir jetzt alle, wo ihr gerade seid, wenn ihr aus dem Fenster schaut, wenn ihr mit der S-Bahn fahrt, wenn ihr euch bewegt im öffentlichen Raum. Bei ganz vielen Kampagnen wissen wir nicht, was die Leute uns erzählen wollen. Also es gibt Textbildscheren, die Botschaft ist nicht klar. Und das eben hinzukriegen, eine ganz glasklare Botschaft zu vermitteln, die, und das wäre der zweite Punkt für mich, die andockt an der Lebensrealität der Leute. Also wo in mir was resoniert, etwas schwingt, ich sage, das ist ein Gefühl, das ich verstehe. Wir wären, glaube ich, gleich beim dritten Punkt. Es gibt ja sehr smarte englische Sprüche, auf Englisch lässt sich alles immer ein bisschen prägnanter ausdrücken. Ich kann es nicht ganz genau zitieren, aber es geht ja darum, dass alles, was im Kopf ankommt, es gibt ja auch die Forschung dazu, kommt halt eben nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber wirklich verankert wird es ja im Herzen. Und eine Kollegin hat vor kurzem zitiert, und so darauf baut auch unsere IJM-Kommunikation weltweit auf. Es gibt eine ganz interessante Geschichte von einem Mann, eine reale Geschichte von einem Mann, der einen schweren Unfall hatte und im präfrontalen Kortex verletzt wurde und danach im Supermarkt vor dem Müsli steht und keine Entscheidung mehr treffen kann. Und ausgehend von diesem Einzelfall hat die Forschung dann Forschungsreihen gemacht, zu sagen, was ist denn da passiert? Und was passiert war, dass in diesem Bereich des Gehirnes eben Gefühle abgebildet werden, beziehungsweise gebildet werden, Emotionen. Und wer keine Emotionen fühlen kann, so dann das Ergebnis von mehreren Studien, kann keine Entscheidungen treffen. Übertragen auf Werbung oder auch dann Kampagnen oder auch das, was wir hier bei IJM tun, heißt das, wenn wir es nur schaffen, Fakten zu vermitteln, aber ohne dass es ein Gefühl auslöst, sind wir gescheitert. Und das gilt für jede Kampagne. Wenn es uns nicht gelingt, ein Gefühl, und im besten Fall auch das, was die Forscher, ein positives Gefühl über ein negatives Gefühl, deswegen wird auch die AfD nie abschließend Gefühl haben, weil sie haben nur negative Gefühle und Assoziationen und Ziele anzubieten. Aber wenn es uns gelingt, als Gesellschaft, als NGO, als jemand, der Turnschuhe verkaufen will, bei den Menschen ein Gefühl auszulösen von, ah, das verstehe ich, da docke ich an, das dockt an meine Lebensrealität an und da will ich was tun. Da will ich Sneaker kaufen, da will ich die richtige Partei wählen oder da will ich den weltweiten Kampf gegen Sklaverei unterstützen, dann sind wir am Ziel.
Die Digitalisierung, also dieser Podcast geht ja um Social Media und auch Digitalisierung, die bietet sicherlich auch neue Chancen für eure Arbeit. Jetzt gibt es IJM schon seit 1997. Was weißt du darüber, was sich vielleicht jetzt so verändert hat? Also du bist jetzt hier seit 6 Jahren, ne? Was hat sich vielleicht verändert? Davon hast du ja bestimmt was mitbekommen.
Wie lange darf diese Podcast-Folge gehen? Nein, oh tatsächlich ist
wir
das jetzt der...
Wir machen einfach 3 draus.
Super, wir teilen einfach Teil 1, 2 und 3. Nein, tatsächlich ist es einfach eins meiner Lieblingsthemen. Hier hören sicher auch dann meine Kolleginnen und Kollegen mit und mein Chef und meine zukünftige Chefin und so weiter. Das soll jetzt keine Selbstverräucherung werden, sondern ich glaube, es ist ein Beispiel für, wie cool es ja auch in so einem relativ kleinen Organisation in Deutschland, also wir sind 1400 Angestellte weltweit, die meisten davon wirklich in der Fallarbeit. Hier in Deutschland sind wir circa 35 Menschen, die in diesem Büro arbeiten, auch zum Teil verteilt über Deutschland. Das sind relativ kleine im Vergleich auch zu anderen Organisationen. Aber ich habe irgendwann verstanden, was für eine krasse Agilität uns das ermöglicht. Und ich durfte und darf halt Teil auch dessen sein, dass man hier viel ausprobiert und eben wenig Beschränkungen hat. Als ich hier angefangen habe vor 6 Jahren, wohnte im Gehirn meiner brillanten Kollegin das meiste Projektmanagement und Strategie und die Learnings der Vergangenheit, Stichwort Wissensmanagement. Und ich kam hier rein und als Head of Marketing und habe einfach gemerkt, also ich kann so nicht arbeiten, also es entspricht mir einfach vom Typus her nicht. Und habe dann erst im stillen Kämmerlein, hier kann man ja schon Produktnennungen machen in diesem Podcast.
Ja, ja, komm.
Ne? Habe mit Asana angefangen, hier mich persönlich zu organisieren, dieses Projektmanagement-Tool, was ich sehr schätze. Und dann irgendwann habe ich es meinem Team verordnet und sie dafür gewonnen. Und irgendwann ist es für die ganze Organisation das absolute Betriebssystem geworden. Also wir arbeiten hier bei IJM ticketbasiert, wir haben eine unglaubliche Grundschnelligkeit dadurch, auch ein unglaublich gutes Wissensmanagement, weil die Sachen eben alle abgebildet sind. Und das ist nur ein Beispiel. Erlaub mir noch ein zweites hinzuzufügen. Wir glauben daran, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz einfach unsere Arbeitswelt völlig transformieren wird, digitale Arbeitswelt. Und sind zum Glück einfach schnell dabei, auch die sicheren Infrastruktur dafür zu schaffen, dass, ich gucke jetzt gerade hier so in unserer schönen Glasbox zu den Kolleginnen und Kollegen, hier glaube ich kaum jemand heute nicht schon ChatGPT offen hatte und eben jetzt nicht nur für Texte irgendwie auf eine bestimmte Länge bringen oder zu verbessern oder Übersetzungen vorzunehmen, sondern wir auch ganze Automatisierungsprozesse, SQL-Abfragen hier bei den im BizOps-Team und so weiter. Also und
sag,
komplexeste.
Was eine SQL-Abfrage ist mit.
Also im einfachsten Sinne, also wirklich Datenbankenmanagement und so weiter. Aber wir versuchen wirklich in allen Prozessen ist zu integrieren. Wir haben vor kurzem, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, hier in diesem Raum gesessen und mit völliger Verblüffung einen Test uns angeguckt. Ein Kollege hat ein Tool innerhalb von kürzester Zeit aufgesetzt, was komplett quasi wie den Support, also wenn man bei uns anrufen würde, quasi komplett eine KI-Stimme in flüssigstem Deutsch, aber auch Französisch oder Englisch, you name it, eben auf alle Fragen eigentlich eine gute Antwort hat, weil da eben als Input reingespeist ist, all unsere Dokumente, unsere Webseite, alles, was es über uns zu wissen gibt, öffentlich und aber auch zu den neuesten Events, wie gerade eben der Mudrace, unser Schlamm-Charity-Lauf, eben wissen konnte, bis wann kann man sich da noch anmelden. Und
am 21.
Genau.
Juni, habe ich gedacht.
Und es war verblüffend. Und gleichzeitig ist es ein gutes Beispiel, um jetzt den Sack zuzumachen, für wie ist man halt eben auch auf verantwortliche Art und Weise bei Trends, ob das jetzt der letzte Social-Media-Trend ist oder auch bei Technologie dabei, wenn man gleichzeitig als Organisation zum Beispiel ja eine Kommunikationspolicy hat, die demütig und angemessen sein will, die den Menschen, für denen wir dienen, in unserer Arbeit eben angemessen sein will, die auch ein Risikomanagement eben zu betreiben hat als Organisation. Wie kriegt man das zusammen? Und wie ist man darin nicht unverzagt? Wie kann man darin innovativ sein und Pionier sein? Und zum großen Teil, ich sagte schon, müssen wir das auch sein bei unserer Größe und wollen sozusagen nicht nur demütig unterwegs sein, sondern auch mutig.
Du hattest gerade gesagt, mit Social Media und auf Trends aufspringen und so. Und dann hattest du es in Verbindung gebracht mit demütig sein. Wieso hast du gerade diese Kombination gemacht? Was ist da, wieso, das hörte sich wie so eine Dissonanz an.
Da habe ich eine lustige Anekdote dazu. Ich glaube, ich war 6 Wochen bei IJM. Ich kam eben, wie gesagt, aus diesem politischen, nickeligen Umfeld, aus dem ich auch die Expertise mitgebracht habe, wie man Paid Ads, also wie man wirklich in diesem Kampf um die Aufmerksamkeit von Wählenden seine Botschaft zu einem sehr guten Preis eben bei Social Media spielen kann. Ich kam hier rein und war damit konfrontiert, dass der Sonntag für Freiheit, ein ganz tolles Produkt von uns, eben Gemeinden mit hineinzunehmen, diese Perspektive, die wir vorhin beschrieben haben, für ihre Gemeinde einen Sonntag auszurichten, der moderne Sklaverei eben zum Thema hat, wie man den gut vermarktet. Es gab eine optisch sehr schöne Kampagne, ich habe es immer so das Herr-der-Ringe-Poster genannt, mit Anselm Grün und verschiedenen Menschen, die Predigten beigesteuert haben. Und es war so wie so ein Filmplakat, die verschiedenen Köpfe. Aber es war überhaupt nicht Social-Media-tauglich. Also es hat nicht vermittelt, worum es da eigentlich gehen sollte. Es war sehr gute Printkommunikation, aber für das, wofür wir es da brauchten, eben nicht adaptiert. Ja, und dann lag das auf meinem Schreibtisch, das zu verbessern oder da was damit was zu machen. Oder vielleicht lag es auch gar nicht auf meinem Schreibtisch und ich habe es mir einfach genommen. Und dann war relativ schnell der Prototyp entstanden von einem Foto, was es online gab, von einem Jetski-Fahrer, der quasi einfach komplett über dem Wasser geschwebt hat, verkehrt rum, also kurz vor dem Moment des Crashes, des Eintauchens. Und darunter hatte ich dann getextet, Sonntag für Freiheit, eine Predigt, die dich umhauen wird. Und das war dann der erste Moment, in dem ich einen gewaltigen Rüffel hier bekommen habe. Weil da wurde ich dann vertraut gemacht mit den Kommunikationswerten, die wir auch haben. Weil zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt das mindestens eine sehr andere Tonalität war. Aber schon auch ich dann gut lernen musste, welche Sprache und welche Bilder und welche Assoziationen wir eben mit unserer Arbeit verbinden wollen und welche auch nicht. Und deswegen dieser Verweis auf die Demut und die gewisse Zurückhaltung, die auch einer unserer Kommunikationswerte ist.
Also stolz, du warst zu stolz in der Formulierung, wird dich umhauen. Das war nicht, oder was
ich
war
glaube, das? Ich finde es gut, dass wir so in Detail reingehen. Ich muss mich an die Köpfe von anderen reindenken, aber ich glaube, damals ging es um die Frage von, vielleicht verletzt der Mann sich dramatisch, es sah vielleicht auch nicht nur witzig, sondern auch sehr bedrohlich aus. Man weiß zumindest, das Bild liegt nahe, das Umhauen, das hat auch ist mit einem gewissen Schmerz verbunden. Und das war, glaube ich, nicht die Assoziation, die da geweckt werden sollte.
Also, aber gut, umhauen, das haut dich um, das ist ja im Sprachgebrauch eigentlich. Das ist, finde ich, total interessant, weil du, also das scheinst du dann hier auch so ein bisschen zu erleben, obwohl ihr so ein agiles Team seid. Wir haben jetzt gerade auch so eine Diskussion gehabt im Team. Es geht darum, dass Menschen dann in der Kirche, die jetzt kein Social Media machen, aber das konsumieren, auch manchmal diese Trends, die man mitmacht und die Jugendsprache oder die Popkultur, ne, weil es gibt ja auch zum Beispiel Rap, der auch recht obszön ist teilweise. Und wenn du dann so einen Trend hast, wo so ein Rap irgendwie, den jemand dann mitmacht und dann irgendwelche Worte fallen, wo du dann sagst, ah, dann möchte ich ja jetzt aber nicht, dass meine Institution mit in Verbindung gebracht wird. Das beschreibst du so ein bisschen auch diesen Spagat. Was sind deine Gedanken dazu?
Super spannende Diskussion. Könnte man beliebig weit spannen. Ich fange mal bei dem Beispiel an, was du gerade eben so hypothetisch entworfen hast. Jugendsprache, derbere Sprache, vielleicht auch sexualisierte Sprache. Es ist halt in einem Content-Mix darauf zu achten, beziehungsweise schließt sich es vielleicht auch aus, an einem Mittwoch einem lustigen Trend zu folgen, der sexualisierte Sprache irgendwie oder, wir reden jetzt gar nicht von Herabwürdigung von Frauen, aber der sozusagen in so eine Richtung geht. Und dann am darauffolgenden Tag haben wir ein erschütterndes Video zu sexueller Gewalt an Frauen. In unserer Arbeit halt immer diesen Gesamtblick zu haben für unsere Marke, unsere Organisation kommuniziert halt zu so erschütternden Themen, dass der Rest der Kommunikation auch dazu passen muss.
Mhm. Woran messt ihr, ob eure Social Media oder eure digitale Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich ist? Wie messt ihr das?
Welche KPIs willst du hören?
Ja, komm, die ihr habt. Die für dich wichtig sind, wo du sagst, daran misst du es. Nicht die auch gerade haben.
Bin so froh, dass mein Performance-Marketing-Kollege hier nicht sitzt.
Können ja beiden, also die inoffiziellen und die, genau.
Wir sind ja hier unter uns. Der eine Satz, der in jeder Podcast-Folge einmal fallen sollte. Für mich sind es ganz knallhart Conversions. Also es ist auch, wir haben einen klassischen AIDA-Funnel, bei dem ich immer denke, unsere Lernkurve als Organisation, wir sind sehr, sehr gut im Performance-Marketing. Kollege an Lukas. Gruß an den Kollegen Lukas Penzek an der Stelle, der das fantastisch macht.
Kurzer Einschub, ja. Also im Podcast mit Gabriel Rath, der hat auch schon mal AIDA erwähnt, sagt ganz kurz aber auch nochmal, damit nicht alle da reinhören müssen oder googeln, AIDA.
Sehr gerne. Ich werde jetzt nicht die Blöße geben, das Akronym nicht richtig hinzukriegen, aber es geht sozusagen um eine trichterartige Darstellung, der quasi von der Attention her, von der initialen Aufmerksamkeit zu dem tatsächlichen, zur Aktion kommen. Attention und Action sind diejenigen, die oben und unten stehen. Und ich glaube, dass wir aus einer Zeit auch kommen, Social Media, Marketing, so in den letzten 10 Jahren, wo viele Leute irgendwie sehr auf Reichweite und Impressions geguckt haben. Und das bringt einfach gar nichts. Also dieser Blick, auch im Influencer-Marketing zu sagen, der hat so viele Follower. Also ich habe vorhin das Beispiel von der Rechthaberin-Kampagne gebracht. Es war, ohne Namen zu nennen, eine Lawfluencerin mit einer Followerzahl im unteren fünfstelligen Bereich, die meisten Leads uns reingebracht hat, die meisten Bestellungen, weil einfach deren Zielgruppe so heiß an dem Thema war und die hat die gleichen Inhalte gespielt wie die anderen.
Haben die Codes bekommen und daran konntet ihr das dann?
Ja, bei uns wird alles getrackt. Bei uns wird alles getrackt. Wir haben einfach UTM-Parameter an allem dran, die individualisiert für jeden sind, der mit uns zusammenarbeitet oder auch für jeden Kampagnenstrang. Aber das heißt, Conversions sind das Entscheidende und es ist auch wirklich so, dass wir auch auf unseren Webseiten so genau tracken. Ich bin auch ein Riesenfan von Hotjar, wo man sozusagen auch sehen kann, wie Leute sich auf einer Landingpage bewegen. Aber wir kommen da auch, jetzt sind wir am Nerden, halt wirklich aus Phasen, wo wir ganz viel getestet haben. Also wirklich auch knallharte AB-Tests zu sagen, haben wir mehr Conversions, wenn wir die Leute aus einer Social-Media-Ad in das interne Formularsystem sozusagen von Meta schicken. Also man kann ja auch dann einfach dort eine Landingpage haben, die hat keine Verzögerungen durch Ladezeiten, da kann es keine Abbrüche geben. Oder lohnt es sich eben, die Leute auf die eigene Seite zu packen, was ja immer eigentlich besser ist, weil sie sich dann in diesem Kosmos bewegen. Und wir haben da so viel gelernt, was mich immer dazu bringt zu sagen, am Ende des Tages ist es mir völlig egal, ob wir das an 3 Millionen Leute ausgespielt haben oder an 20.000 Leute, wenn 10.000 Leute konvertieren. Also darum muss, und das sage ich jetzt hier auch als Appell als alle anderen, wir müssen von diesen Vanity-Metriken wegkommen, die einfach nur gut aussehen und die sich gut reporten lassen an irgendwelche Vorgesetzten zu wirklich knallharten Conversions. Und da braucht man halt eben eine ganz saubere technische Infrastruktur, die das eben abbilden kann.
Ja, Conversion oder dann bei vielen wäre es auch, ich glaube, wenn man Inhalte macht direkt auf der Plattform, für die Plattform ist dann die Interaktionsrate eigentlich auch, ne? Also wie oft wird es gespeichert? Und weil, wenn du nirgendwo hinleiten willst.
Ich würde auch sagen, selbst egal welcher Influencer und welcher Creator, also wer kein Call to Action, wer kein CTA hat, wer auch nicht den Ehrgeiz hat, die Leute irgendwie von Insta wegzukriegen in seinen eigenen E-Mail-Verteiler, der macht sich so abhängig von Plattformen. Also jeder, wer Johnny von Dahl zum Beispiel bei euch ja im Netzwerk auch hat, wenn man begibt sich in eine Abhängigkeit von Plattformen mit Algorithmen, die wir alle nicht verstehen, die Blackboxen sind, mit Kundenteams, die nicht antworten, selbst wenn man ein Premium-Partner ist. Das ist, ich will nicht sagen dumm, aber es ist sehr kurzfristig gedacht und nachlässig, wenn man es nicht schafft, die Leute in einen Funnel reinzukriegen, in den Trichter, der in der eigenen souveränen digitalen Kompetenz dann auch liegt.
Ja. Gut, in der Kirche am Anfang, als es uns gab, wurde ganz oft die Frage dann gestellt, wie viele von den Leuten, die ihr da erreicht, treten denn wieder in die Kirche ein?
Das ist eine Conversion, an deren Messung ich mich nicht beteiligen will, weil es unglaublich schwierig ist. Aber gleichzeitig finde ich, ist es genau die richtige Frage zu sagen, übersetzt nochmal, was ist denn das Ziel ganz am Ende?
Ja.
Und das einfach mal stringent durchzudenken, selbst wenn das Ergebnis davon ist, dass man es nicht messen können wird. Aber mal sich wirklich bis zum Ende zu fragen, was bleibt denn von den Shiny-Metriken am Ende, was wollen wir denn hier eigentlich wirklich bewirken, und das wäre dann vielleicht Kircheneintritte, dann identifiziert man zumindest, wo auf dem Tracking-Weg man dann stehen bleiben muss.
Wenn du über sensible Fälle und persönliche Schicksale online berichtest, was du ja auch machst, ihr erzählt ja viele Geschichten, welche Risiken und ethischen Herausforderungen begegnen euch, weil ihr arbeitet ja mit Menschen. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage für euch. Was ist da die Herausforderung? Das, weil du machst das Marketing, du machst die Öffentlichkeitsarbeit und andererseits ist es so hochsensibel.
Ja. Ich würde da über zwei Themen gerne sprechen und ich teaser sie mal an, damit wir uns beide erinnern. Es gibt zum einen die Frage von dem Respekt vor den Betroffenen und das andere ist die Frage von, wie kann ich effizient kommunizieren und gleichzeitig Sensibilitäten von einzelnen Gruppen berücksichtigen. Und ich fange mal mit dem zweiten an. Wir hatten letztes Jahr einen sehr fruchtbaren, aber auch kontroversen Dialog mit Sarah Becerra zu dieser Frage, die vorhin schon mal aufploppte, von White Saverison. Es ging um die Frage von, wie bewerben wir den Muskathlon? Das ist eine sportliche Herausforderung und eine Spendenherausforderung. Das sind Menschen, die sich auch in Partnerschaft mit der christlichen Organisation 4M eben dafür entscheiden, 10.000 Euro zu fundraisen und als sportliche Herausforderung in einem Land wie damals angedacht eben in Ghana ein Marathon oder ein Halbmarathon, Fahrradfahren, es waren verschiedene Disziplinen eben zu absolvieren, auch als spannende gemeinsame Herausforderung und auch als ein es am eigenen Körper spüren, also eine sportliche Herausforderung und eine finanzielle Herausforderung, aber das sozusagen mit enormen Einsatz jeder Art dort Fundraising für unsere Arbeit eben zu betreiben. Und die Kritik von Sarah, die wir dann auch sehr ernst genommen haben und über die wir mit ihr auch diskutiert hatten, war eben in den Bildern, in der Visualisierung, die wir gewählt hatten, ob wir da hineingetappt seien eben in die klassische Falle, dass wir dunkelhäutige Menschen als bedürftig darstellen und ausschließlich als bedürftig darstellen. Und du hast nach Herausforderungen gefragt. Die Frage sozusagen bei allem sensibel damit umgehen und auch diese Kritik annehmen, war trotzdem, stirbt man halt eben in Zurückhaltung und Demut. Aber unsere Mission ist ja hier, Menschen zu dienen. Wo ist die gute Grenze? Also das ist auch eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ist es wichtiger, dass Afrodeutsche hier in Deutschland positive Bilder auf Plakatwänden sehen und schwarze Menschen nicht per se sozusagen als hilfsbedürftig dargestellt werden? Oder ist es wichtiger, dass Menschen auf dem afrikanischen Kontinent befreit werden aus Sklaverei und Ausbeutung? Und natürlich ist es nicht so binär. Also ich stelle es mal exemplarisch so dar in dieser Binarität. Und das ist einfach eine Riesenherausforderung unserer Arbeit, zu sagen, wir wollen Menschen dienen, wir wollen Menschen helfen, wir wollen, dass unsere Kommunikation auf dieses Ziel einzahlt, die besagte Conversion. Und gleichzeitig gibt es berechtigte Kritik und Anregungen und Hilfe von Menschen, die sagen, und trotzdem können Hilfsorganisationen nicht kleine Kinder mit dicken Hungerbäuchen und traurigen Augenzeichen, das hat Effekte, das hat Auswirkungen, die ihr nicht wollt, die wir alle nicht wollen. Und diesen Parcours, dieses Minenfeld auch ein bisschen zu navigieren, dabei dazu zu lernen, so wie wir das als Organisation gemacht haben, aber auch nicht zu schnell zu kuschen. Das wäre auch was ich wirklich betonen will. Also nicht zu schnell aus Angst, das haben wir auch im Community Management, gleich zu sagen, ah ja, ihr habt recht und es tut uns alles so leid, sondern in diesen Dialog zu gehen und auch in diese Auseinandersetzung zu gehen, zu sagen, erklärt es uns bitte. Erklärt es uns auch gerne noch ein zweites Mal. Lass uns gemeinsam drauf gucken, wie kann man zum Beispiel dann auch damit umgehen, wenn man dadurch dann eine weniger pointierte, wirkkräftige Kommunikation hat.
Also eine weniger pointierte Bildsprache dann, ja.
Beispielsweise, ja. Und das Zweite, wenn ich das
noch... Was ist vielleicht ein Learning daraus? Also was hast du da jetzt draus gelernt? Also gibt es was, wo du sagst, das machen wir jetzt anders?
Beratung. Wir lassen jede unserer Kampagnen checken von Menschen, die da eine ganz spezielle Expertise haben und einen Blick dafür haben und auch einen anderen Hintergrund haben. Und wir bemühen uns zunehmend halt um Diversität auch im Team, um das eben auch abzubilden. Also dass auch bei der Entwicklung der Kampagne Menschen aus eigenem Erleben und aus eigener Geschichte heraus dann einen geschärften Blick dafür haben. Also ich glaube, in der Mischung aus externer Beratung und eigener Expertise und dem Aufbau dieser entsteht da, glaube ich, was uns hilft. Und der zweite Punkt, das zweite Beispiel, an dem ich das festmachen will, wir haben Betroffene, die ihre Geschichte erzählen, die wir auch für Spendenkampagnen verwenden. Und wir gehen mit höchstem Respekt und höchster Professionalität davor. Wir sind ja auch international anerkannte Experten eben dafür, genau für die Frage für, wie werden eigentlich solche Interviews geführt, wenn Menschen Anzeige erstatten. Und trotzdem ist die Herausforderung ganz konkret, dass immer wieder Betroffene ihre Geschichte zurückziehen, weil sie zum Beispiel volljährig geworden sind, weil sie geheiratet haben, weil sie einfach ein neues Kapitel aufschlagen. Und das wird dann ganz konkret hier im Büro, dann werden Porträts hier abgehängt, dann werden Flyer vernichtet in Zehntausender Auflagen, dann muss man die Webseite durchsuchen, wo haben wir überall diese Geschichte erzählt. Aber niemand hier stellt auch nur für eine Sekunde in Frage, ob dann noch die preisgekröntesten Filmdokumentationen oder noch die aufwendigsten produzierten Materialien eben zurückgezogen werden. Weil nochmal, wir dienen den Menschen und wir dienen nicht uns selbst.
Eine Frage habe ich jetzt noch, also ich habe ganz viele eigentlich noch, aber jetzt für diesen Podcast eine noch. Gibt es eine digitale Vision, die du für IJM in den nächsten Jahren verfolgst? Und wo siehst du die größten Potenziale, aber auch die größten Baustellen?
Das wäre jetzt meine Chance, beim Yeet-Netzwerk den Pitch zu machen für ein krasses Influencer-Marketing.
Mhm. Es gibt ja so ein kleines Netzwerk, ne? Es stoppt Sklaverei, ist zumindest so ein Account, wo drauf steht Netzwerk für gegen Sklaverei.
Ja, das war der Versuch. Also wir haben ja eine ganz starke ehrenamtliche Bewegung in Deutschland und das war der Versuch, eine Bewegung daraus zu machen. auch da, es fügt sich alles so magisch hier zusammen, auch da der Versuch halt eben nicht in erster Linie überall sein Logo drauf pappen zu wollen, deswegen sieht dieser Kanal auch ganz anders aus, sondern wenn du bei Amnesty International engagiert bist oder wenn du beim Walk for Freedom für gemeinsam gegen Menschenhandel eigentlich irgendwie da dein Herz dran hängt, dass du einfach sagen kannst, ich will Teil von so einer Bewegung werden, die dieses ambitionierte Ziel, Sklaverei weltweit abzuschaffen, auf dem Banner trägt. Und dafür muss ich nicht zu einer IJM-Regionalgruppe gehören. Das war der Versuch dahinter. Mhm. Und ich glaube, dass die digitale Vision, die ich habe, zum einen tatsächlich ist, dass wir in die Breite kommen. Es ist einfach ein Skandal und eine Herausforderung zugleich, dass die meisten Menschen in Deutschland nicht wissen, dass das Thema Sklaverei noch relevant ist und vor allem nicht wissen, was sie selbst dagegen tun können. Dabei ist ja das Gerät, auf dem wir gerade aufzeichnen, sozusagen wahrscheinlich Teil des Problems, auch das MacBook, was vor mir liegt, aber bei den Klamotten so 50-50 bei mir. Und das Schöne ist ja, dass Sklaverei nicht eine unüberwindbare Herausforderung unserer Zeit ist, wie manchmal der Klimawandel erscheint oder auch Hunger in der Welt oder die globalen kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern das Schöne, was mich ja jeden Tag in dieses Büro sozusagen voller Begeisterung kommen lässt, ist, da gibt es ein Problem und eine Lösung. Und das ist dieser Dreiklang, den wir oft versuchen zu kommunizieren. Hier ist das Problem oder eine Sklaverei, hier ist das, was IJM dagegen tut. Und der Ansatz, den wir haben, der erwiesenermaßen dieses Problem eliminieren kann. Und hier ist der Teil, und das ist der Entscheidende, das ist das, was du dazu beitragen kannst. Das ist quasi ein Mitmachprojekt von globalem Ausmaß. Und wir brauchen auch die Unterstützung von Menschen und dass Leute nicht nur in der Betroffenheit stehen bleiben von Mist, ich bin Teil des Problems, weil ich Teil der globalen Lieferketten bin, sondern dass wir über diesen Punkt hinauskommen, das in positive Energie umzuwandeln, zu sagen, meine Spende, aber auch meine Zeit, meine Awareness, meine Bereitschaft, mich damit auseinanderzusetzen, sind alles Punkte, wie ich Teil von diesen Anstrengungen werden kann, diese globale Ungerechtigkeit zu beenden. Und das ist wirklich immer verbunden mit einer ganz herzlichen Einladung, sich dem zu stellen, auch die Erschütterung auszuhalten, die emotionale, aber dann auch in die Aktion zu kommen. So, es gibt viel zu tun und es gibt einen Plan, wie das passieren kann.
Es gibt einen Plan.
Es gibt einen Plan.
Plan ist alles. Pläne sind nichts. Ich habe noch zwei Standardfragen für dich, die wir immer stellen. Was ist die digitale Kirche? War mal ein Hashtag, auf jeden Fall. Ist einer.
Ein bunter, wunderschöner Zoo. Ich glaube, die digitale Kirche ist im besten Fall irgendwann ein Abbild der realen Kirche, die ja auch nicht eine evangelische Kirche oder eine katholische Kirche oder eine freikirchliche Institution ist, sondern die einfach eine Gemeinschaft ist von Menschen, die Gott lieben und ihr Leben danach ausrichten und die Unterschiede aushalten. Und nicht nur aushalten, sondern vielleicht auch feiern. Und die Herausforderung, die wir jetzt gerade auch in den letzten Monaten erleben und das hoffentlich fruchtbare Ringen, ist ja nicht den Weg der allgemeinen Gesellschaft zu beschreiten, nämlich in eine Polarisierung und einen Rückzug in unsere Bubbles zu gehen, sondern uns auszuhalten, auch digital. Und auch in dem, dann wie es wieder rüberschwappt in die haptische Welt, auf einem Kirchentag uns auszuhalten in der Vielfalt, aber auch in den Kommentarspalten uns auszuhalten und uns mit Respekt zu begegnen und diese Räume offen zu lassen. Wo, wenn ich im digitalen Raum, ist genug Platz, literally, für die ganze Bandbreite an Positionen, an Spielarten, an Teilen von menschlichen Erfahrungen, von Schmerz, von Begeisterung, von dem, was schon ist und von dem, was noch werden soll.
Dankeschön. Zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest und dir dein Publikum und das Thema frei aussuchen könntest, worüber würdest du vor wem sprechen wollen?
Ich könnte jetzt was Passendes sagen, aber tatsächlich freue ich mich ja auch als Person in diesem Podcast sein zu können und was von mir zu teilen. Ich glaube, ich würde momentan einfach als Momentaufnahme mich vor ein hochkarätiges Publikum setzen und darüber laut nachdenken und auffordern nachzudenken, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachzudenken. Weil ich glaube, dass in meinem eigenen Erleben, aber auch in einem Nachdenken über unsere Gesellschaft, wir einfach viel zu viel Potenzial liegen lassen, also auch sozialpolitisch von Frauen, die eigentlich mehr arbeiten wollen, von Eltern, die verzweifeln an mangelhafter Kita-Versorgung, von so viel Unversöhntheit in dem Arbeitsbereich, der dazu führt, dass Menschen nicht ihr Potenzial entfalten können bei der Arbeit. Und ich merke, dass mir das ein Herzensthema ist, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass diese Arbeitswelt funktioniert, so dass jemand zum Beispiel wie ich diesen tollen Job, diesen sinnstiftenden Job machen kann und ihn gerne macht und dass wir in unserer Unterschiedlichkeit überall diese Orte finden, wo wir uns wirklich mit voller Kraft einbringen können, aber dabei nicht vor die Hunde gehen. Und ich glaube, dass das eine vermeintlich so ein Subthema ist, aber das ist eigentlich das, wenn das was geklärt ist, wofür wir uns zum Beispiel einsetzen, wofür unser Herz brennt, und das darf eben ganz unterschiedlich sein, dass das Wie in der Arbeitswelt eben auch eine Standardisierung, eine gute Standardisierung erfährt von Freiräumen, von Respekt, von einem Bewusstsein für unterschiedliche Lebenssituationen und Lebensphasen. Dass es Phasen gibt, in denen man durchziehen kann ohne Ende und bis spät nachts hier sitzt und an Kampagnen feilt. Und dass es andere Phasen gibt, wo man ein kleines Kind zu Hause hat. Dass es Phasen gibt, in denen man seine Eltern pflegen muss. Und wie bauen wir diese Arbeitswelt, in der das Leben irgendwie in seiner Ganzheitlichkeit einen Platz bekommt und wir darin.
Ja, das ist so ein Dauerthema, ne? Und ich habe jetzt, man darf gar nicht die politische Diskussion gerade angucken dann dazu. Einfach mehr arbeiten. Das ist jetzt viel zu plakativ, aber ich finde an sich ein wichtiges, gutes Thema, ja. Das war der Yeet-Podcast mit Martin Leverenz von IJM, der International Justice Mission, mit Sitz in Berlin, zumindest die für Deutschland. Mehr Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Lust auf Infos aus dem Yeet-Netzwerk habt und Social-Media-Tipps und Tricks, dann abonniert doch sehr gerne unseren Newsletter auf yeet.de/newsletter. Danke dir, Martin, und alles Gute für eure Arbeit weiterhin und für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dankeschön. Thank you.